Es hat mich eben getröstet, was der Harald gesagt hat über den Moody. Auch ich bin immer wieder vergesslich. Und wisst ihr, über was wir alle miteinander immer wieder vergesslich sind? Das, was wir eben gesungen haben. Ne? Welch Glück ist es, erlöst zu sein? Wie viel Routine? Wie viel Gleichgültigkeit herrscht auch diesem Gedanken gegenüber? Immer wieder. Wisst ihr, dass wir Christen auch aus Routine in die Gemeinde gehen können? Aus Routine das Wort Gottes lesen können? Aus Routine beten können? Welch Glück? Gibt es ein größeres Glück, als erlöst zu sein? Und diese Routine, die hat mich dazu getrieben, über einige grundlegende Dinge nachzudenken. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Weil die Erkenntnis Gottes, die ich habe, prägt die Art und Weise, wie ich lebe. So wie ich über Gott denke, so lebe ich. Darum soll es heute Morgen gehen. Psalm 139, Vers 1. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Es ist völlig beeindruckend, was hier steht, wie gut das Gott mich kennt. Er weiß, wie oft ich am Tag aufstehe und mich hinsetze. Das weiß ich selber nicht. Ich habe es noch nie gezählt. Ich will nur damit ausdrücken, wie gut kennt mich Gott. Er kennt mich ganz und gar. Und jetzt die Frage an uns, wie gut kennen wir Gott? Er kennt meinen Charakter. Er kennt meine Motive. Er kennt meine Reden und er kennt meine Taten. Wie gut kenne ich ihn? Was ist eigentlich das ewige Leben? Oder ich frage andersrum, wie bekommt man eigentlich das ewige Leben? Vielleicht ist die Antwort, die ich jetzt gebe, etwas überraschend, aber sie steht hier im Wort Gottes. Das habe ich viele, viele Jahre ganz überlesen, was hier steht. Im Johannes 17 heißt es nämlich, das ist das ewige Leben. Ja, was denn? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da steht's. Wie bekommt man das ewige Leben? Dadurch, dass man den allein wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus erkennt. Was bedeutet das? Wiedergeboren wird man dann, wenn man erkennt, dass ein heiliger und gerechter Gott den Sünder in die Hölle schicken muss, weil er gerecht ist und weil er heilig ist. Aber wir haben auch erkannt, dass ein liebender Gott seinen Sohn gesandt hat, damit er stellvertretend für uns auf Golgatha stirbt. Das habe ich erkannt bei der Wiedergeburt. Und ihr auch. Und jetzt sind 25 Jahre vergangen. Weiß ich jetzt etwas mehr über Gott, den Vater und den Sohn? Oder bin ich an dieser Stelle stehen geblieben? Das ist die Frage, ne? Und das wird mein Glaubensleben prägen. Je nachdem. Und wissen wir, was der Wille Gottes ist? Der Wille Gottes ist, dass wir ihn mehr und mehr erkennen. Vielleicht habe ich schon mal gesagt, bei uns an der Wand in der Gemeinde, da steht ein Bibelvers. Den haben manche am Anfang nicht verstanden, dass wir so einen Bibelvers an die Wand schreiben. Bei uns steht, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Genau darum geht's. Nicht mehr und nicht weniger. Und das wird mein Glaubensleben prägen. Sei stille. Wer von uns schafft es heute Morgen, stille zu werden? Wisst ihr, wie schwer es ist? stiller zu werden? Je früher ich morgens aufstehe, umso leichter habe ich es, stiller zu werden. Und je später ich aufstehe, umso schwieriger ist es, stiller zu werden. Hatten wir heute Morgen eine Stille vor Gott, um zu erkennen, dass er Gott ist. Die Bibel lehrt, dass geistliche Reife von einer tieferen Erkenntnis zu Gott kommt. 2. Petrus, Kapitel 3. Auch hier werden wir zu etwas aufgefordert. Der letzte Vers im Petrusbrief lehrt: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gott will, dass wir dieses Babystadium verlassen. Nach der Wiedergeburt sind wir Babys im Glauben und er will, dass wir nicht in diesem Babystadium bleiben, sondern dass wir wachsen. Auch in der Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. Wir sollen wachsen darin, reif werden. Was heißt es denn? Wir sollen immer mehr begreifen, wie er ist. Wir sollen begreifen, was er für uns getan hat. Und das wird uns verändern. Das wird uns prägen. Wir sollen aber nicht nur studieren, wie er ist, sondern das soll uns immer mehr erfüllen, dass unser Leben immer mehr dem entspricht, wie er ist. Darum geht es um Glaubensleben. Wir sollen Frucht bringen. Jesus, forschen wir an diesem Wort Gottes? Sehnen wir uns nach diesem Wort Gottes? Warum? Weil darin steht von ihm geschrieben. Und das soll unser Leben erfüllen. Das soll unser Leben verändern. Und wir sollen immer mehr seinem Bild entsprechen. Wie groß ist unser Verlangen? Wie groß ist unser Eifer, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen? Hosea Kapitel 6. Hosea Kapitel 6, da steht geschrieben: So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Jetzt bin ich ein wiedergeborener Christ, ein Baby im Glauben meinetwegen. Nein. Oder schon ein reifer Christ. Und jetzt soll ich immer noch eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Natürlich muss ich etwas ganz deutlich betonen. Diese geistige Erkenntnis, wie Gott ist, das hat nichts, gar nichts mit meiner Intelligenz zu tun oder mit meiner Schulbildung. Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Gott ist so groß, dass unsere Intelligenz ihn niemals in der Tiefe erfassen kann. Fleisch und Blut sind unfähig, das Wesen Gottes in seiner ganzen Größe, Macht und Herrlichkeit wirklich zu erkennen. Wer über das Wesen und den Charakter nachdenkt, über den, der immer war, immer sein wird und der größer ist als alles, was ich mir überhaupt vorstellen kann, das können wir nicht einfach mit unseren Gedanken erfassen. Wie schreibt Jesaja, mit was, mit wem soll ich Gott vergleichen? Was für ein Ebenbild soll ich ihm zur Seite stellen? Das drückt es ganz deutlich aus. Aber wir werden aufgefordert, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Schaut mal, Gott hat sich geoffenbart, sodass wir mit menschlicher Sprache da etwas geschrieben stehen sehen, das wir lesen können. Er hat unsere Ausdrucksweise verwendet, um ihn zu beschreiben. Trotzdem bleibt das Ganze Stückwerk. Deshalb gibt es ein paar ganz wichtige Hinweise. Ja, was sind denn die Grundlagen dafür, dass ich Gott mehr und mehr erkennen kann? Deshalb ist eins von entscheidender Bedeutung, Kolosser 1, Vers 9. Was tut Paulus hier, nachdem er die Kolosser hier gelobt hat? Jetzt betet er für sie. Und jeder von uns kann einmal darüber nachdenken, wie oft wir so beten, so wie es hier steht. Die erste Grundlage, um Gott wirklich in der Tiefe mehr zu erkennen, ist natürlich ein Gebet. Deshalb Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt eine mehrere Punkte, die, für die er bittet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Paulus betet für diese Geschwister, dass sie unter anderem wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wann haben wir zum letzten Mal gebetet, dass die Geschwister hier in der Gemeinde wachsen in der Erkenntnis Gottes? Wann habe ich zum letzten Mal gebetet, Herr, hilf mir, dass ich dich mehr und mehr erkenne? Darum geht es doch. Das ist ein wichtiges Anliegen. Zweitens, dass wir ein Verlangen haben, eine Sehnsucht haben, diesen Wunsch haben, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. So wie es in Hosea steht, Kapitel 6. Eifrig trachten. Oder so wie Mose betet in einer ganz schwierigen Situation, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist eine Voraussetzung. Und dann die richtige Herzenshaltung, oder? Das Gebet und die richtige Herzenshaltung. Paulus, dieser Mann, der die Geheimnisse Gottes geoffenbart hat, war 20 Jahre unterwegs für den Herrn. Der kannte den Herrn seit 20 Jahren und er hatte Offenbarungen, die wir nicht haben. Und was für eine Verlangen, was für eine Sehnsucht, was für eine Herzenseinstellung hatte er nach 20 Jahren seines Dienstes. Philipper 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. So steht es geschrieben. Das ist seine Herzenshaltung. Er achtet alles für Dreck, alles für Schaden. Gegenüber was? Christus noch mehr. Ja, wie? Muss er noch mehr erkennen? Nach 20 Jahren? Gibt es da noch eine Steigerung für ihn? Wie viel mehr dann für uns? Und jetzt ist die Frage an diesem Punkt, habe ich die Sehnsucht, den Wunsch, noch mehr zu wachsen in der Erkenntnis? Bin ich auch bereit, alles andere auf die Seite zu schieben? Und ist es mein Gebetswunsch, mein Gebetsanliegen für mich und für meine Geschwister, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes? Wenn mein Herz mit Christus gefüllt ist, dann hat nichts mehr anderes Platz. Ne? Aber das ist der Kampf, jeden Tag aufs Neue, oder? Manche Herzen sind jetzt mit Brasilien gefüllt, gell? Mit der Fußball-WM. Und so manches andere, was unsere Herzen erfüllt, wie groß ist jetzt in diesem Moment mein Verlangen, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes? Und jetzt ist die Frage, hat es denn eine was für eine Auswirkung hat es denn, wenn ich wachse in der Erkenntnis? Jetzt natürlich gibt es viele, viele, viele Aspekte, das ist gar keine Frage. Deshalb, ich habe nur zwei ausgewählt. Aber ich lese zuerst eine Stelle aus Hiob noch. Was ist die Auswirkung davon, wenn ich wachse in der Erkenntnis Gottes? Gott hat den Hiob gelobt vor dem Satan. In Kapitel 1 gibt es einen Mann wie diesen, der so rechtschaffen ist, der so treu den Weg geht. Und dann wissen wir, was mit Hiob passiert. Und dann offenbart sich Gott, Kapitel 38, 39. Gott offenbart sich dem Hiob. Und was spricht Hiob dann am Ende? 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Und das übergehen wir jetzt ganz schnell, diesen Gedanken. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Das bin ja nicht ich. Wirklich nicht? Ich habe sehr viel über Gott gehört. Ich kann viele Zitate aus der Bibel bringen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Wie viel hört ihr jeden Sonntag hier vorne und in der Bibelstunde am Mittwoch? Wie viel? Aber wir müssen den Vers weiterlesen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und wenn das geistige Auge ihn sieht, dann geschieht etwas, 100%. Dann geschieht etwas. Und das ist es. Ja, was denn? Darum spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Geschwister, wann geschieht es bei uns? Ist das nicht genau unser Problem, dass wir gar nicht mehr mit geistigen Augen sehen, dass wir so tief erschrecken, dass wir uns niederwerfen vor ihm und Buße tun in Staub und Asche? Das ist unser Problem. Ich spreche nicht von den Ungläubigen. Überhaupt nicht. Ich spreche von uns Christen. Was für eine Auswirkung hat es, wenn ich mit meinem geistigen Auge den heiligen Gott sehe? Da steht's. Und es geht gar nicht anders. Warum nicht? Wenn ich ihn mit geistigen Augen sehe, dann sehe ich den Unterschied zwischen Gott und mir als Mensch. Das ist Realität. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Wie ein Wissenschaftler untersuchen wir manchmal die Bibel und können alles lehrmäßig genau auseinanderlegen. Und wer jemand sieht es anders wie ich. Aber haben wir den heiligen Gott mit den geistigen Augen gesehen, so wie es hier steht? Und das ist ein Unterschied vom Hörensagen und gesehen zu haben. Also, dass kein Missverständnis entsteht, ich habe mit meinen irdischen Augen Gott noch nie gesehen. Ich spreche von den Herzensaugen. Jesaja, Kapitel 6. Jesaja sieht, und er hört die Engel, diese Cherubim, rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wie reagiert Jesaja? Und das meine ich damit, wenn ich Gott in seiner Heiligkeit erkenne, hat es 100% eine Auswirkung. Dann hat es eine Auswirkung, die wir hier genau lesen. Wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Mal ganz ehrlich, wann war das bei uns zum letzten Mal, dass wir so gesprochen haben? Warum nicht? Warum nicht? Weil wir es so selten schaffen, stille zu werden. Ich fahre seit vielen Jahren ab und zu mal, meistens mit dem Fahrrad irgendwo hin, in die Einsamkeit. Das gibt es tatsächlich noch in Deutschland. Es fällt mir unwahrscheinlich schwer, in diesem Wald, wo ich dann bin, wo manchmal niemand ist, kein Auto, kein Flugzeug zu hören ist, stille zu werden, um zu erkennen, dass er Gott ist. Warum spricht Jesaja so? Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Darum geht's. Könnt ihr mir sagen, welches Thema in der Bibel wichtiger ist? Gibt es ein Thema, das mich mehr prägt und verändern kann, wie der Blick auf Gott? Gottes Erkenntnis führt immer zur Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis treibt mich auf die Knie in den Staub zu Füßen Jesu. Weil es zeigt mir meine Unreinheit. Das ist kein angenehmes Thema, gell? Warum erkenne ich so oft nicht, wie ich wirklich bin? Oder glauben wir sind schon vollkommen, perfekt, ohne Sünde? So viel Routine. So viel Routine treibt mich an. Gott möchte keine Routine. Er möchte mein Herz. Wir verlieren so oft das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wie steht es in den Sprüchen? Die Furcht des Herrn ist das Hassen des Bösen. Die Furcht des Herrn treibt mich dazu, das Böse zu hassen. Und immer wieder kann man es feststellen, wenn ein ungläubiger Mensch zum Glauben kommt, dann erkennt er in seinem Leben das Böse, oder? Und räumt aus. Nach 20 Jahren gläubig sein, haben wir manchmal dieses Bewusstsein verloren. Nochmal Hosea, Kapitel 4 diesmal. Hier spricht Gott zu seinem Volk, Israel, zu dem erwählten Volk Israel. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Das war Israel damals. Wie ist es heute? Heute ist es Realität geworden, dass viele Christen fast genauso leben wie Nichtchristen. Ist es heute so, dass die Sprache, die Mode, die Musik oder der Lebensstil oder die Moral oder was es auch sein mag, der Christen nicht viel anders ist wie der Nichtchristen? Warum? Keine Gotteserkenntnis. Vielleicht sind wir hier drin nicht so, gell? Können wir noch unterscheiden zwischen Licht und Finsternis? Zwischen Gut und Böse? Der Hebräerschreiber schreibt davon. In Hebräer 5, ne? Dass da kein Unterschied mehr zu sehen ist. Warum? Sie sollten eigentlich schon erwachsen sein im Glauben, aber sind es nicht. Sie sind immer noch Babys im Glauben. Und deshalb sind so viele heute unreif und fleischlich, weil die Gotteserkenntnis fehlt. Und woher kommt die Gotteserkenntnis? Aus dem Wort Gottes. Und deshalb brauche ich eine Zeit der Stille vor Gott, damit er zu mir reden kann. Ich habe heute angefangen zu unterscheiden zwischen Bibellesen und stiller Zeit. Ich kann den ganzen Tag Bibel lesen, natürlich. Viele lesen heute abends Bibel. Sie kommen morgens nicht richtig raus. Aber ist das stille Zeit? Eine Zeit der Stille. Um zu erkennen, dass er Gott ist. Der Paulus sagt im Korintherbrief ganz am Ende, werdet wirklich nüchtern und sündiget nicht. Denn sie haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zur Beschämung. Zu wem sagt er das? Zu wiedergeborenen Christen in Korinth. Werdet wirklich nüchtern und sündiget nicht. Aber sie haben keine Erkenntnis Gottes. Das ist ihr Problem. Das war jetzt nur ganz kurz ein kleiner Bereich, wie die Erkenntnis Gottes sich auswirkt. Wenn sie in meinem Leben wieder Raum greift, dann werde ich die Sünde hassen. Einen ganz anderen Bereich, und das ist jetzt sehr ermutigend, ne? Man könnte ja, hätte ja anders anfangen können. Ne? Nein. Zuerst einmal geht es darum, ich stehe vor einem heiligen Gott. Aber es gibt einen zweiten Bereich, der ist wirklich wunderbar. Was für eine Auswirkung hat es denn, wenn ich Gott erkenne? Wer ist Gott? Nicht nur der Heilige, nicht nur der Gerechte, es ist auch der Allmächtige, oder? Der Allwissende, der alles sieht, alles weiß, alles kennt und der die Macht hat, jedes Problem, das wir haben, zu lösen. Wer groß von Gott denkt, wer ihn erkennt in seiner Macht und Souveränität, der macht sich keine Sorgen mehr, oder? Da gibt es keine Unsicherheiten mehr. Da gibt es keinen Unfrieden. Warum nicht? Weil er doch alles in seiner Hand hat. Gibt es irgendeine Situation, die er nicht kontrolliert? Die Jünger fahren mit dem Herrn über den See Genezareth. Er sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und er schläft und dann kommt der Sturm. Ne? Und sie fürchten sich, dass sie untergehen. Wie geht das? Kann der Herr mit dem Boot untergehen? Vielleicht lächeln wir jetzt darüber, aber genau das ist doch das Problem, das wir kennen aus unserem Leben. Wir fürchten uns vor riesigen Problemen, weil wir nicht mehr wissen, wie Gott wirklich ist. Wir sind manchmal enttäuscht, wir hadern manchmal, wir murren, wir denken, so schwer wie ich, deshalb hat es niemand auf dieser Erde. Und ich habe doch so viele Schmerzen, und nur deshalb, weil wir Gott nicht kennen, nicht richtig kennen. Schaut mal, der große König David, er war eingesetzt, von wem? Vom Herrn selbst. Und er war der König Israels. Und er wurde von seinem Sohn Absalom vom Thron gestoßen. Und dann muss er in die Wüste fliehen. Und jetzt die Frage. Nach was, Geschwister, nach was sehnt sich David? Danach, dass Gott den Absalom straft und züchtigt? Dass das Unrecht korrigiert wird? Oder sehnt er sich in der Wüste nach Wasser? Nach was sehnt er sich? Genau das ist die Lösung. Er kannte Gott. Er wusste, wer er ist. Psalm 63. Das ist für mich so beeindruckend, was hier steht. Als David in die Wüste Juda floh, ne? Als er dort in der Wüste war, da steht jetzt geschrieben, nach was, ich meine, man könnte jetzt noch fragen, nach was würden wir uns sehnen? Wenn uns vielleicht ein Freund mal benachteiligt, oder wenn wir nicht angenommen werden, wenn wir durch ein tiefes Loch gehen, wenn wir betrogen werden oder irgendetwas. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Gleich wie ich dich schaute im Heiligtum, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen sich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Nach was sehnt sich David? Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Was hindert mich, wenn ich am Boden zerstört bin, das zu beten? Wenn ich ihn kenne, mache ich mir keine Sorgen. Ist ganz leicht gesagt, ne? Wenn es einem gut geht, wenn keine Probleme da sind, ist das alles leicht formuliert. Es bleibt trotzdem die Wahrheit, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich immer richtig reagiere. Aber es hilft mir mehr und mehr, in allen Lebenslagen zu bedenken, dass er alles kontrolliert. Er ist Gott. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich wirke alles, was hier auf dieser Erde geschieht, oder ich lasse es zu. Es gibt keine Zufälle in meinem Leben. Es gibt keine Missgeschicke in meinem Leben. Keine Schicksalsschläge. Und niemand kann mir irgendwas antun. Das, was da mit David geschah, das hat Gott zugelassen mit Absalom, oder? Und jetzt, was tut David? Lass mich deine Macht und Herrlichkeit sehen. Ich dürste nach dir. Unheilbare Krankheit. Ich dürste nach dir. Das ist es. Nur zwei Bereiche. Es gibt viel, viel mehr, wo wir mal drüber nachdenken könnten, wie ist es eigentlich? Wir können es doch nicht vermeiden, dass uns die Liebsten in meiner eigenen Familie oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz mich bitter enttäuschen, kann ich nicht verhindern. Aber ich kann verhindern, dass ich falsch drauf reagiere. Es ist wirklich bitter, wenn man missverstanden wird, überhaupt keine Frage, wenn man enttäuscht wird. Aber was hindert mich, dann zu schreien, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Wissen wir eigentlich, an was Gott wohlgefallen hat? Und das war für mich ein ganz entscheidender Knackpunkt vor einiger Zeit. An was hat Gott wohlgefallen? Er möchte, dass wir ihm dienen, gell? Damals im Alten Testament, da haben die Brandopfer gebracht, als ein ganz klares Zeichen der Hingabe, gab es eine Steigerung wie ein Brandopfer, das Feuer musste immer brennend gehalten werden. Brandopfer, ich gebe mich ganz Gott hin. Gibt es eine Steigerung? Natürlich. Das Wort Gottes sagt es. In Hosea Kapitel 6 wieder. Da steht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen. Und nicht am Opfer, an Gottes Erkenntnis mehr als am Brandopfer. Was bedeutet das? Gott hat mehr Wohlgefallen an meiner Liebe zu ihm als an meinen Opfern, die ich bringe. Und mein Dienst im Reich Gottes ist nicht so wichtig wie die Gotteserkenntnis. Das bedeutet ganz einfach, Gott hat mehr Wohlgefallen an der Beziehung, die ich pflege zu ihm, wie an allem anderen. So wichtig der Dienst in der Gemeinde im Reich Gottes ist, es steht etwas darüber, die Beziehung zu ihm. Und die Liebe zu meiner Frau wird immer mehr zunehmen, je besser ich sie kennenlerne. So ist es bei Gott genauso. Als ich zum Glauben kam, Pfingstsonntag 1989, da wusste ich so gut wie gar nichts von Gott. Ich habe noch nie Bibel gelesen. Ich habe noch nie über Gott richtig nachgedacht gehabt. Aber jetzt geht es darum, diese Beziehung zu pflegen, dass ich ihn besser kennenlerne. Gott hat mehr Wohlgefallen an der Zeit, die ich mit ihm verbringe, als mit meinem Dienst, den ich tue. Bevor ich diene, möchte er, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und dadurch werde ich immer brauchbarer für ihn, auf dem Bereich, den er möchte. Das Allerwichtigste ist die Liebe zu ihm und die Zeit, die ich mit ihm verbringe, um ihn besser zu sehen, besser zu begreifen, besser zu verstehen. Wir kennen alle Johannes 15. Ich bin nur eine Rebe am Weinstock, ne? Es sagt hier, bleibet in mir und ich bleibe in euch, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Wisst ihr, was mich erschreckt hat? Ich kann hier aus Routine eine Predigt halten. Das kann ich. Ohne dass er wirkt. Ich kann die Worte der Bibel wiederholen. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, oder wenn ich ein Zeugnis gebe, oder egal was ich tue, Kinderstunde mache, oder es kommt von ihm. Die Frucht, von der wir eben Psalm 1 gelesen haben, Frucht wirkt der Heilige Geist, nicht ich. Haben wir die Zeit, stille zu werden, um neu erfrischt, neu gestärkt, neu ausgerüstet, neu motiviert zu werden, neu zu seiner Ehre das zu tun? Was ist die Folge, wenn ich aus dieser Gemeinschaft komme? Was ist die Folge, wenn ich viel Zeit mit ihm verbringe? In der Welt sagt man doch, sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wie du bist. Das heißt, die Gemeinschaft mit Menschen prägt. Wie viel mehr prägt die Gemeinschaft mit Gott? Genau das ist die Auswirkung. 2. Mose 34, ein wunderbares Beispiel dafür. 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn und aß dabei kein Brot und trank kein Wasser. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt mal 40 Tage ohne Essen und Trinken auskommen würde. Aber es ist hier ganz eindeutig, Mose war 40 Tage in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und die Auswirkung steht hier geschrieben. Und ich lese gleich anschließend eine Stelle aus dem Neuen Testament, die genau das Gleiche bezeugt. Genau das Gleiche. Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Warum? Weil er, ich füge hinzu, Gott, mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Gott hat er mit Mose gesprochen, von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt strahlte er etwas aus. Deshalb ist die Gemeinschaft mit ihm so wichtig. Wenn er zu uns reden kann, das heißt ja von Mose auch, er konnte mit Mose reden wie mit einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. 40 Tage in der Stille vor Gott. Ich habe keine 40 Tage, um stiller zu werden für Gott, gell? Wie wäre es mal mit 4 Stunden stiller vor Gott? Oder 4 Tage? Nur in der Gemeinschaft mit Gott. Das würde uns ganz und völlig verändern. Ich lese es vor. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist eindeutig die Aussage. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen im Wort Gottes, dann wird der Heilige Geist etwas wirken, etwas tun. Er wird mich und jeden von uns verwandeln in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann werden wir mehr und mehr das Wesen Gottes darstellen. Da werden wir sprechen, wie er sprach. Da werden wir dienen, wie er gedient hat. Da werden wir geduldig und langmütig und sanftmütig sein wie er. Das prägt mehr und mehr. Was hindert uns jetzt, hineinzuschauen? Was hindert uns jetzt, 40 Tage auf den Berg zu gehen? Wisst ihr, dass wir Christen manchmal sind wie Touristen? Ich war ja in Brasilien, heute Mittag zeige ich ein paar Bilder. Was macht man da? Ne? Da sieht man etwas Schönes, klick. Dann dreht man sich um. Oh, das wäre auch interessant, klick. Kennt ihr das? Machen wir alle, ne? So sind die Christen. Sehr oft. Ein kurzer Schnappschuss, ne? Klack. Aber wir brauchen eine Langzeitbelichtung. Wir brauchen eine Langzeitbelichtung bei Gott. Wir müssen uns wieder neu Zeit nehmen, um lange Zeit belichtet zu werden von dem Wesen Gottes. Kein Schnappschuss. Und wisst ihr, was die Auswirkung davon ist? Wenn wir Gott in seinem Wesen sehen, das hat eine Auswirkung. Ich nehme wieder ein Beispiel, 1. Chroniker, Kapitel 29. Je größer, herrlicher und je majestätischer der Herr vor uns steht, umso inniger wird unser Verhältnis auch, und es wird sich auch im Gebet ausdrücken. Hier betet David, Vers 11, Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Woher kommen solche Gedanken? Aus der Erkenntnis, wie Gott ist. Dein, o Herr, du bist der Herr. Du bist die Majestät. Dir gehört alle Gewalt und Herrlichkeit, der Glanz und der Ruhm. Alles, was auf dieser Erde ist, alles kommt von dir. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Das ist Gott. Oder Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Großes getan hat. Vergiss nicht, was er Wunderbares, Großes, Herrliches in deinem Leben gewirkt hat, dass er dich frei gemacht hat von Sünde und Schuld. Ja, aber wo ist jetzt das Problem? Das wissen wir alles, was ich heute Morgen gesagt habe, das wissen wir. Dieses Gottesbild trägt die Art und Weise, wie ich im Alltag lebe. Die richtige Gottesvorstellung wird mich mehr und mehr in sein Bild verwandeln. Und was kann mich jetzt daran hindern, zu wachsen in dieser Erkenntnis Gottes? Ich habe es ein paar Mal zwischendurch schon erwähnt, die Routine. Ne? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Oder in der Offenbarung heißt es doch, viel Lob für die Gemeinde in Ephesus, aber sie haben meine erste Liebe verlassen. Sie haben die Liebe verlassen. Wie liebe ich den Herrn? Das sieht man daran, wie viel Zeit ich mit ihm verbringe. Schau mal, diese Sünderin in Johannes 7, die kam nicht aus Routine zu ihm, die hat sich nicht gewagt, von vorne zu ihm zu kommen. Sie wirft sich zu seinen Füßen, sie benetzt mit ihren Tränen seine Füße und trocknet sie mit den Haaren. Das ist keine Routine. Sie wusste, sie ist eine Sünderin, noch eine Verlorene. Aber sie kommt zu Jesus und wirft sich zu seinen Füßen. Sie wusste, wer er ist und deshalb kam sie. Das heißt, wie komme ich zu ihm? Der zweite Punkt, fehlende Stille. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. In dieser heutigen Zeit, die so hektisch und so schnelllebig ist, wo mich die Medien so oft gefangen nehmen, wo ich im Arbeitsplatz so stark unter Druck stehe, wie soll ich es da noch schaffen? Und dann noch die Dienste in der Gemeinde und dann noch die Familie dazu und viele, viele andere Dinge. Wie soll ich denn da mit Bibel lesen, stiller werden? Wollen wir mal drüber nachdenken, wann es uns das letzte Mal gelungen ist, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde irgendwo zu sitzen oder zu liegen oder zu stehen, egal wie, und ruhig zu werden. Das ist eine Katastrophe. Wer von uns schafft das, stiller zu werden? Ich lese euch jetzt zum Schluss einen Abschnitt. Das ist für mich eine absolute Hilfe gewesen, dieses Thema immer wieder vor Augen zu haben. Und das kommt auch aus dem zweiten Buch Mose 34. Dort steht die Hilfe, sage ich mal, die wir, wenn ihr von dieser Predigt heute Morgen nichts, gar nichts mitnehmen würdet oder nicht mitnimmt, aber wenn ihr euch den einen Punkt merkt, Berg Sinai, das ist meine Hilfe, seit langer, langer Zeit, Wolfgang, Berg Sinai, vergesse es nicht. Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Schau mal, das sind ganz einfache Worte, die da stehen. Die hat Mose praktiziert. Und genau das ist meine Hilfe für dieses Thema, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ich habe vorher schon gelesen, als er dann vom Berg runterkommt, da strahlt er etwas aus. Und es gibt wirklich Christen, die strahlen etwas aus, wenn man sie sieht, da strahlt etwas, oder? Haben wir alle schon miterlebt. Und hier steht, Gott fordert den Mose zu etwas auf. Und genau das ist die Aufforderung an dich und an mich heute Morgen. Nicht mehr und nicht weniger. Vers 1, und der Herr sprach zu Mose. Haue dir zwei steinerne Tafel zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Das ist es. Die Israeliten hatten ein goldenes Kalb gemacht. So wie es heute auch in manchen Gemeinden geschieht, dass man goldenes Kalb macht und darum tanzt. Jetzt geht es nicht mehr um die anderen. Der Mose hat die ersten Tafeln zerbrochen, weil er gemerkt hat, was da geschehen ist. Es geht nicht mehr um die anderen. Es geht jetzt darum, du bist gerufen, zwei steinerne Tafeln. Das war Altes Testament. Heute möchte Gott seine Worte wohin schreiben? In meine Herzen, in mein Herz. Jetzt sei bereit, früh am Morgen, nicht am Abend, nicht am Mittag, sondern früh am Morgen auf den Berg Sinai zu steigen, 7 bis 8 Stunden. früh am Morgen und dort zu mir, zu mir. Zu sonst niemand. Nur noch zu mir. Dort oben auf dem Berg sollst du mir begegnen. Bei mir sind es nur 2 Stockwerke. Ich bin froh und dankbar, dass ich 2 Stockwerke mittlerweile habe. Ich muss hinaufsteigen. Früh am Morgen. Und da möchte ich gern zu Gott. Meinem Vater. Und jetzt kommt, glaube ich, das Schwierigste. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen. Dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Ich kann sagen, dass ich 99% meiner Tage mit niemand rede, bevor ich mit Gott geredet habe, näher zu mir. Ich rede mit meiner Frau nicht, bevor ich mit Gott geredet habe, näher mit mir. Ich sage ihr morgens, selbst wenn sie aufwacht, manchmal nicht guten Morgen. Vielleicht ist das überzogen. Ich sage ihr guten Morgen, wenn ich wieder runterkomme. Aber wisst ihr, wie schwer es ist, dort hinaufzusteigen und niemand mitzunehmen? Wisst ihr das? Wie schwer es mir fällt, dort oben zu sein und an nichts anderes zu denken, wie nur über Gott, nachzudenken über sein Wort. Ich habe mal mehrere Monate, ich weiß nicht wie lange, die ganze Bibel nur gelesen, was steht da über Gott. Nur ein Thema. Ich habe nichts anderes beachtet, nur das. Ist hochinteressant, wie man dann plötzlich manches entdeckt. Aber wisst ihr, wie schwer es ist, dort hinaufzugehen und niemand nicht mal an der Rand zu lassen? Die Gedanken kreisen sich dann, oh, wenn ich heute Morgen in die Schule komme, dann muss ich unbedingt dem Kollege das sagen. Das kennt er, ne? Und wenn ich nachher runterkomme, also meine Frau, muss ich unbedingt daran erinnern, dass er kurz mal dort anruft. Das kennt er, ne? Schon sind wir gehindert. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich, während ich am Lesen bin, meinen Kalender aufschlage. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Aber Gott möchte, dass alle Menschen und die Schafe arbeiten, dass ich das hinter mir lasse, völlig hinter mir lasse. Mose tut es, Vers 4, und Mose hieb sich 2 Steine an der Tafel zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm 2 Steine an der Tafel in seine Hand. Da kam der Herr in einer Wolke herab, und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott und barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht in den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Was macht Gott hier? Er offenbart sich in seinem Wesen. Mose steigt hinauf, früh am Morgen, lässt alles hinter sich und jetzt offenbart sich Gott in seinem Wesen. Was ist die Folge davon? Was ist die Folge? Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betet an. Das ist es. Wenn wir wirklich diese Herzenssehnsucht im Herzen haben, hinaufzusteigen zu Gott, um sein Wort zu hören, um ihn zu erkennen, dann wird er sich in seinem Wesen offenbaren und dann wird automatisch durch den Geist Gottes gewirkt die Anbetung. Was sucht Gott? Den Sünder, um ihn zu retten, die, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind und wahre Anbeter. Daraus folgt ein Leben, das völlig anders ist. Daraus. Nicht bitte die Reihenfolge umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht tu etwas. Nein. Jetzt, ab Vers 11, sagt er dann zu ihm, so jetzt, erstens, zweitens, drittens, viertens. Aber nicht vorher. Und deshalb gibt es nichts, was wir dazwischen reinschieben dürfen. Gar nichts. Bevor der erste Dienst am Tag beginnt, ich gehe runter zu meiner Frau, dann kann ich sagen, guten Morgen, hast du das Frühstück endlich fertig? Bevor ich meiner Frau zeigen kann, wie sehr ich sie liebe, dass ich sie in den Arm nehme, war ich beim Herrn. Bevor ich ins Geschäft gehe, bevor ich meinen ersten Dienst in der Firma tue oder bevor ich den ersten Dienst ein Zeugnis gebe einem anderen, habe ich meinen Herrn wieder neu kennengelernt und neu vor Augen gehabt. Und das hat eine ganz gewaltige Auswirkung, dass der Geist Gottes wirkt, nicht ich. Wir können Gott nicht anbeten, oder? Es ist der Geist Gottes, der in mir die Anbetung wirkt. Und daraus kommt ein Leben der völligen Hingabe. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich sage etwas dazu. Wir haben renoviert, der Vers hängt noch nicht an der Wand. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, der hängt noch nicht, denke ich, da fehlt etwas. Ich hoffe, dass er bald dran ist. Obwohl ich ihn auswendig kann. Gell? Nochmal, lesen wir die Bibel aus Routine? Gehen wir hier in die Gemeinde aus Routine? Jetzt haben wir eine Predigt angehört, jetzt können wir wieder heimgehen. Was für eine Auswirkung hat das, was ich heute Morgen gehört habe, in meinem Leben? Als ich heute Morgen gebetet habe, habe ich gedacht, du predigst heute über das Thema, wie ist es bei mir? Ich hatte in den letzten Wochen einige Schwierigkeiten geistlich. Ich bin froh, dass ich über dieses Thema heute predigen durfte. Es hat mich selber wieder neu auf Gott ausgerichtet. Wenn wir alles vergessen heute Morgen, eins sollten wir nicht vergessen. Berg Sinai. Wenn wir diesen einen Gedanken heute Morgen mitnehmen, hinauf auf den Berg Sinai, dort will Gott mit dir reden von Angesicht zu Angesicht. Und er möchte gern, dass hier drin dieses Herz erfüllt wird von ihm. Und das hat eine Auswirkung, wie ich lebe an diesem einen Tag. Das hält aber keine 3 Monate. Das hält für heute. Morgen früh wieder, ne? Ich habe gerade am Freitag ein Gespräch gehabt mit einem älteren Mann, der gerade neu zum Glauben gekommen ist, der sich ganz schwer tut, morgens aufzustehen, ne? Ich habe ihn etwas ermutigt, so ermutige ich euch, früh am Morgen auf den Berg Sinai zu gehen. Da ist nämlich noch stiller früh am Morgen, gell? Von Hudson Taylor wird gesagt, in China ist nie die Sonne aufgegangen, bevor nicht Hudson Taylor auf seinen Knien war. Zurzeit geht die Sonne früh auf. In Brasilien übrigens 5.15 Uhr. Ist auch sehr früh, ne? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind froh und dankbar. Wir wollen dich dafür loben und preisen, dass du gekommen bist, auch um uns den Vater zu offenbaren. Wer dich gesehen hat, der den Vater gesehen. O Herr, schenk du Gnade, dass es uns wieder ein großes Verlangen wird, ein eifriges Streben wird, zu wachsen in deiner Erkenntnis. Schenk mir und schenk uns alle diese Sehnsucht eines Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es gibt nichts, was wichtiger ist, wie zu wachsen in deiner Erkenntnis. Hilf du uns allen, dass es uns immer wieder gelingt, stille zu werden, diese hektische Welt hinter uns zu lassen, auch alle Aufgaben, alle Menschen hinter uns zu lassen, damit wir ganz erfüllt werden von deinem Wesen, dass wir mehr und mehr begreifen, was du Großes, Wunderbares und Herrliches für uns getan hast. Dir sei Lob und Dank, dass wir auch immer wieder neu uns an solche Dinge erinnern dürfen. Und lass uns lernen von Mose, der 40 Tage, 40 Nächte auf diesem Berg Sinai war. Und dort wurde er völlig verwandelt, völlig verändert. Und deshalb konnte er auch in Vollmacht seinen Weg gehen. Und das möchtest du auch bei uns erreichen. Lass uns auch umkehren von den Wegen, die nicht dir wohlgefällig sind. Reiß du Dinge aus unseren Herzen, die da nicht hineingehören, damit wir ganz erfüllt werden können von dir. Dir sei Dank, dass du der Wirkende bist und dass du auch heute noch an uns Großes tust. Amen.